Heute hocke ich mit 3 Männern in unserem Podcast-Studio. Wir reden über Männlichkeit und Gefühl. Kommt das echt gut?
Ja, ey, das kommt gut.
Sicher.
Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
In dieser Folge möchte ich von meinen Gästen Michael Koger und dem Kambis Nuri wissen, wie das Phänomen Manosphere einzuordnen ist, wie es um die männliche Sozialisation steht und wie sie mit der Fachstelle Oh Boy darauf reagieren. Und verschiedene Angebote und damit auch Raum schaffend, um widersprüchliche Bilder von Männlichkeit zu bearbeiten. Aber zuerst mal, hoi zusammen.
Ciao, Mino. Hoi.
Jetzt ist es ja so, dass in meiner Recherche über das Phänomen Manosphere habe ich gemerkt, dass Medien oft die Manosphere verknüpfend mit einer männlichen Orientierungskrise. Laut den Medien suchen viele Jungs und junge Männer nach Zugehörigkeit, Status, Halt, Erfolg, sexuelle Anerkennung und so weiter. Wie gross schätzen die denn die Zahl von Jungs und jungen Männern, die an einem Bild von Alpha-Männlichkeit entsprechen wollen? Oder könnt ihr mal einordnen, wie die Situation in der Schweiz ist?
Also in der Schweiz haben wir nicht so viele aktuelle Zahlen. Wir orientieren uns da immer noch fest an unseren Nachbarländern. Deutschland und England ist dort vor allem weit. In der Schweiz haben wir ab Sommer 26 die neuesten Zahlen. Die werden dann veröffentlicht noch. In England, dort ist der Andrew Thomas weit in der Forschung schon fortgeschritten. Und also grundsätzlich kann man sagen, es ist ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Der Markus Theunert, unser Gesamtleiter von MännerCH, bezieht sich immer wieder auf den Schlüssel. Wir gehen davon aus, dass ein Drittel der Männer emanzipatorisch unterwegs sind, ein Drittel ist so ein bisschen unsicher und hoppt hin und her und ein Drittel eher noch konservativ eingestellt. Und wenn wir jetzt sagen, von diesen konservativ Eingestellten, die sind natürlich dann auch nochmal unterteilt in verschiedene, wie sagt man dem, schweren Grad von Betroffenheit im Bereich Incel.
Ja.
Wirklich
sagst du, was bedeutet Incel?
Unfreiwillig.
Im Zölibat lebende Männer.
Genau. 21% von diesen Incels sind wirklich die Männer, die das glauben, was sie sagen und wie sie auch danach handeln und leben. Das ist 21% von dieser Incels-Bewegung. Wir haben einen relativ grossen Teil von diesen jungen Männern, die so ein bisschen in Berührung kommen. Viel läuft dort über Social Media, dass irgendeinem so einem Alpha-Mann folgt auf den sozialen Medien.
Genau, aber Andrew wirklich, Tate wird dort oft erwähnt.
Genau, genau. Oder auch in der Netflix-Serie neu, Inside Manosphere, oder wie heisst sie?
Ja.
Genau, dort werden ja noch andere vorgestellt. Aber wirklich tief drinnen sind es 21%.
Jetzt ist vor allem in deutschen Medien oft, also wenn es um Manosphere geht, Sprache von einer breiteren Retraditionalisierung. Oft auch zusammenhängend mit Antifeminismus, Rechtsruck, Online-Misogynie. Das heisst, ein krankhafter Hass von Männern gegenüber Frauen. Und dann gibt es gerade eben aktuell, du hast es gerade schon gesagt, Netflix-Serie, Arte-Doc, SRF hat Podcast-Serie gemacht zu Manosphere. Wenn euch, liebe Hörerinnen, die Begriffe nicht so geläufig sind, dann kann ich wärmstens die Webseite manosphere.ch/wissen/begriff empfehlen, weil dort habt ihr einen super Überblick über all die Begriffe, damit wir jetzt da nicht die nächste Viertelstunde Begriff anfangen zu erklären.
Danke für den Pitch.
Aber eben, Kambis, wie würdest du den Begriff von der Männlichkeit heute definieren?
Hey, es haben viele tolle AutorInnen über Männlichkeit schon geschrieben. Ich würde Männlichkeit für mich so definieren, dass es nichts Natürliches ist oder nichts Fixes ist, sondern etwas ist, wo wir Männer gelernt haben und wo uns ständig vorgibt, wie so ein Mann sein soll. Das Problematische kommt dann zu Vorschein, wenn Männlichkeit mit Härte, Kontrolle, Dominanz und auch Abwertung vor allem verbunden wird, wo als weiblich oder schwach gilt. Genau, das stabilisiert auch dann jeweils immer das Patriarchat. Also das ist ein System, das sich selber aufrechterhält.
Ja. In Holland kursiert gerade ein Video von vier Männern, die sich zum Biertrinken in einer Bar treffen. Und dann sagt der eine gerade am Anfang: Hey Jungs, nachher, wenn ich heimkomme, will meine Frau wieder wissen, wie es euch geht, was so eure Gefühle sind. Können wir ganz kurz eine Runde mit einem Satz machen, was bei euch gerade so abgeht? Und dann erzählt der eine, ja, dass er gerade in der Scheidung ist, der andere, dass sein Sohn irgendwie Schwierigkeiten macht, etc. Und nachher stoßen sie an und dann haben sie quasi eine gute Zeit. Was steckt da hinter dieser Stereotypisierung, dass der Mann nicht oder keinen Zugang hat zu seinen Gefühlen?
Ja, das ist mega eine spannende Frage. Und ich finde es auch noch gut, ist das Video von erwachsenen Männern. Es sind nicht Jugendliche, die in diesem Video vorkommen, weil es betrifft uns alle Männer.
Also es ist wirklich satirisch auch. Mhm. Es ist ein Comedy, also es ist ein Sketch, mhm, oder? Mhm. Und man merkt, wie auch so, ja, das ist absurd, dass sie das eigentlich, dass er das nur schnell abruft, mhm, damit er das seiner Frau kann erzählen, weil sie sich quasi mit Emotionen auskennt und er wie einfach so, oh ja, das ist jetzt meine Aufgabe, mhm, aber sie ja gar nicht dann wirklich darüber reden. Holy shit, ihr seid in einer Trennung, hey, wie geht's dir dabei, oder?
Das ist mega spannend, oder? Weil was dort ja passiert ist, sie wissen, sie befinden sich wahrscheinlich auch, wie viele Männer aktuell auch, in diesem Vakuum drin. Es wird auf der einen Seite von mir verlangt, dass ich emotional sein sollte, über meine Training reden. Auf der anderen Seite herrscht schon noch das sehr dogmatische Bild von einem Mann, wo es darum geht, hey, immer noch Herz sein, keine Schwäche zeigen, dominant sein, immer souverän wirken. Und du hast vorher gesagt, wie du das Video auch eingeführt hast und nachher haben sie Spass und geniessen den Abend. Ich glaube, das ist kurzfristig vielleicht wirklich der Fall. Dadurch, dass sie sich so besaufen, dass dann alles gegen Kinder geschoben wird, die Emotionen, die Trennung oder die Probleme mit den Kindern. Aber langfristig ist es klar, Männer sterben früher, sie sterben einsam und können ihre Emotionen, ihre Beziehungen nicht so leben, dass es für sie gesund ist oder auch langfristig verhebt. Also kurzfristig haben sie wirklich vielleicht Spass an diesem Abend, was ich zwar eben zweifle.
Mhm.
Was ich noch spannend finde, ist, dass die jüngeren Jugendlichen, ich sage jetzt mal so um die 10, 11, 12, dass die eigentlich noch einen recht guten Zugang zu ihren Gefühlen haben. Also ich sage, ich habe immer das Gefühl, ich muss denen nicht lernen, über Gefühle zu reden oder ihre Gefühle wahrzunehmen, sondern wir müssen schauen, dass sie nicht verlernen, den Zugang. Also eigentlich geht es nur darum, das aufrechtzuerhalten, weil da ist ganz viel und durch die männliche Sozialisation, die wir durchlaufen, verlernen wir den Zugang. Aber ich finde es auch spannend, wenn ich mit den Jugendlichen arbeite, wie die noch gut und differenziert und können über Gefühle reden. Der Begriff Scham, als ich angefangen habe, so mit Jungs über Gefühle reden, habe ich gedacht, Scham, kann ich den Begriff bringen? Die wissen doch vielleicht nicht, was das ist. Ja, denkst du, die haben genau gewusst, was Scham ist und wissen auch genau, wo ihnen Scham begegnet im Alltag.
Ich würde das auch so aus meiner Erfahrung bestätigen. Je jünger die Jugendlichen sind oder sogar eben Kind sind, desto eher erlebe ich sie authentisch auch. Also sind dann nicht in einer Performance drin. Hey, ich muss jetzt vor dieser Gruppe irgendwie den harten Typ spielen, damit ich die Ranghöhe in meiner Boys-Gruppe kann behalten kann. Sondern je jünger sie sind, hauen sie einfach auch raus. Und dadurch auch spüre ich sie viel mehr in der Emotion, die sie wirklich dann in dem Moment fühlen, als das spielen, was die anderen sollten von ihnen sehen.
Michi, du hast gerade auch schon ein bisschen von eurer Arbeit erzählt.
Habe ich vorgegriffen?
Nein, ist alles gut. ich möchte unbedingt nämlich zu eurer Arbeit auch kommen und möchte von euch wissen, was die Fachstelle Oboi, was ihr mit der vorhabt. Aber jetzt, wo wir gerade so schön bei den Gefühlen sind, nimmt es mich nämlich Wunder, wie eures ganz persönliche Bild von Männlichkeit ist. Was hat euch geprägt in eurer Männlichkeitssozialisation?
Darf ich noch mal etwas zu dem Video sagen?
Ja, klar.
Was mich noch irgendwie berührt an dieser Geschichte ist, ich glaube, als ich so angefangen habe, mich mit meiner Männlichkeit auseinanderzusetzen, hat sicher auch viel mit Vaterschaft bei mir zu tun gehabt, wo vor 8 Jahren meine Tochter auf die Welt kam, ist, glaube ich, so nochmal, sind noch mehr Steine ins Rollen gekommen. Und ich habe dann mir auch immer mehr Männer kennengelernt durch den Prozess, die gut und gerne über Gefühle reden. Und so, dass in einer Gruppe von Männern über Gefühle reden. Und nachher ist man so, es ist wie so eine Erleichterung, man ist so ein bisschen erschöpft, man ist so, es ist eine Schwere und gleichzeitig aber so eine wohlige Wärme. Und bei diesem Video, nachher feiern sie und haben eine gute Zeit. Und das hat mich so an gewisse Übungen mit meinen Freunden erinnert, wo wir zuerst richtig schwere Gespräche hatten, über Beziehungen, über Vaterschaft, auch immer wieder, was will ich für einen Vater sein. Und nachher die Erleichterung, wenn man das gemacht hat, und die Leichtigkeit und die Verbundenheit. Und nachher auch oft, ja voll, nachher trinkt man ein Bier und kann auch tanzen und eine gute Zeit haben. Aber ich finde das so, das hat mich, die Gruppe von diesen holländischen Männern, wenn die das hätten, also wenn es eigentlich würde noch etwas tiefer gehen, dann würde es nachher noch viel mehr Spass haben beim Bier trinken.
Also zwei Sätze statt einen. Nein, ich kann total nachfühlen. Ich muss wirklich ehrlich auch sagen, dass ich habe wenig Freunde, die einen leichten Zugang zu ihren Emotionen haben. Also das geht dann eben auch. Und das ist auch, wenn du in die Forschung hineinschaust über Freundschaft, funktioniert Freundschaft zwischen Mann und Frau, also stereotypisch, sage ich jetzt mal, eigentlich ganz anders. Frauen treffen sich, um miteinander Themen zu besprechen, oder? Und dort geht es um Emotionen und schwierige Lebenssituationen vielleicht auch. Und Männer treffen sich in der Tendenz meistens, um Aktivität auszuüben. Also man geht shooten zusammen oder man geht squashen oder was denn auch immer. Und dann halt während dem Umziehen redet man noch ein bisschen miteinander. Aber das Gespräch oder die Emotion steht eigentlich nur in dieser Aktivität im Vordergrund. Also sie leben die Emotion in dem Sinne anders aus. Oder? Und das ist für mich noch ein mega spannender Unterschied auch. Aber eben, ich will jetzt weniger von mir erzählen und mehr von euch wissen. Wie ist euer persönliches Bild von Männlichkeit?
Hey Mino, du hast jetzt gerade mega gut beschrieben, finde ich, wie ich auch meine männliche Freundschaft erlebt habe. Und ich würde sogar weitergehen als das, was du jetzt gesagt hast, noch vielleicht einen Zwischensatz. Es ist eigentlich wissenschaftlich klar bewiesen, männliche Freundschaften sind nicht gesund. Und so wie Frauen ihre Freundinnenschaften führen, das heisst, dass sie wirklich über Emotionen reden, Verletzlichkeit zulassen, die Psychohygiene haben, das ist gesund. Das ist für unsere Psyche mega wertvoll. Und jetzt nochmal zurück zu meinen Freundinnenschaften. Ich sage jetzt bewusst, gendere, weil wenn ich männliche Freunde hatte, habe ich genau nach dem Bild gelebt. Wir sind füreinander da gewesen, aber in Form von, wir sind physisch füreinander da gewesen. Und wir haben uns immer wieder so bewiesen, dass wir auch loyal sind. Aber geredet haben wir nicht. Also wir haben nie geredet, ob es jemandem schlecht geht. Jetzt die Eltern von einem Kollegen trennen sich. Hey, das ist in einem Satz abgehandelt worden, wie in diesem Video. Eine Partnerin trennt sich von jemandem von uns. Darüber ist auch maximal in einem Satz geredet worden. Und dann sind wir schon in Ausgang. Gut trinken, ja, dann musst du gut trinken. Und dann musst du andere Frauen ansprechen, wieder Sex haben, etc. Ich habe selber eine Fluchtgeschichte. Ich habe sehr viel Schmerz erlebt in meiner Biografie. Mit meinen Freunden habe ich nie darüber geredet. Und vielleicht noch der Unterschied mit meinen weiblichen Freundinnen. Bin ich auch in dieser Performance drin gewesen, dass ich nicht so einen guten Zugang hatte zu meinen Emotionen, zu den Emotionen, die auch so wie gegen das männliche Bild sprechen, also zu dieser Trauer, zu Scham, Unsicherheit. Aber ich konnte es viel eher anbringen. Aber ich war auch eine grosse Ausnahme gewesen, übrigens, unter meinen männlichen Freunden, die weibliche Freundinnen hatten. Und dort ist es auch spannend. Ich hatte da auch nicht so viele Kompetenzen als junger Mann. Weil ich habe das dann auch häufig verwechselt, die Nähe zu meinen weiblichen Freundinnen mit ich bin vielleicht verliebt. Und mit meinen männlichen Freunden habe ich einfach einen ganz grossen Bereich von meinen Emotionen nie zugelassen. Erst wirklich als erwachsener Mann, wo ich mich mit der Thematik anfange an auseinandersetze.
Also es war bei dir auch so gewesen, dass wo angefangen hast, so ein bisschen kritische Männlichkeit dich damit auseinandersetzen, dass sich deine Freundschaften verändert haben?
Genau, mega fest. Also Freundschaften, die ich auch nicht mehr führen wollte. Aber Freundschaften, die sich deutlich auch verändert haben. Was vielleicht noch wichtig ist, wir reden von Männlichkeit. Ich würde von Männlichkeiten reden, weil es verschiedene Männlichkeiten gibt. Ich habe zum Beispiel nicht die gleiche Männlichkeit wie ein weisser Mann, der in der Schweiz auf die Welt gekommen ist. Ich habe zwar auch als Person, die eine Flucht- und eine Migrationsgeschichte hat und man mir auch angesehen oder vermeintlich angesehen, dass ich nicht ein sogenannter Eidgenosse bin. Das heisst, ich erlebe natürlich Privilegien als Mann, die gleichen Versprechen, nach denen habe ich als Mann auch versucht zu leben, aber habe auf der anderen Seite auch Diskriminierung erfahren. Und das ist auch darum häufig der Fabian Cesca von Detox Identity, der Michi und ich haben einige Weiterbildungen schon bei ihm besucht. Er redet von der sogenannten protestierenden Männlichkeit.
Was ist das?
Das ist im Gegensatz zu der hegemonialen Männlichkeit, also das der dominante Alpha-Tier-Mann, wo Macht hat, ist protestierende Männlichkeit eine Form von Männlichkeit, wo die gleichen Versprechen im Raum stehen. Die Männer wissen, nach dem sollte ich handeln. Aber ich schaffe es eh nie, weil ich gehöre nicht zu der weissen Dominanzgesellschaft. Der weisse Mann ist wie zoberst oben in dieser Nahrungskette. Der erreicht die Bilder auch nicht, aber schon viel mehr. Der kommt nochmal viel mehr Raum über. Der wird häufiger angefragt. Der kommt mehr Platz über. Bei ihm ist vieles selbstverständlicher, dass er die Privilegien kann leben kann. Und jemand, der Migrationsgeschichte hat und man eben auch vermeintlich ihm das auch angesehen, der erlebt ja auch Rassismus, Diskriminierung auf einer anderen Ebene und dementsprechend scheitert er auch nochmal mehr an diesem Bild und kann das in Form von Protestieren sogar nochmal dominanter versuchen auftreten. Weil er fühlt sich nicht männlich, dann muss ich nur noch mehr dominanter sein, dann komme ich wie an das Bild an. So, darum so hegemoniale Männlichkeit versus protestierende Männlichkeit.
Wenn du hast vor, glaube ich, Fußball ins Spiel gebracht, gell? Mhm. Der oben Fußballszene.
Ist das ein Fehler gewesen?
Nein, es ist mir aber mega wichtig.
An dem handelt man viel Stereotypen ab, oder?
Hey, jetzt nehmen wir das Fußball. Und ich glaube, uns von Boy und mir persönlich ist es mega wichtig, in der Diskussion immer wieder zu sagen: Hey, spielt Fußball. Geht snowboarden mit euren Kollegen. Geht bergsteigen. Und redet über Gefühl. Also das «und» ist mir extrem wichtig. Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, hey, hört auf Fußball spielen und fangen da etwas anderes zu machen, in Kreis sitzen und über Gefühl reden, sondern Fußball spielen, das habe ich vorher probiert zu sagen, wie mit dem Ausgang. Der Ausgang macht mehr Spass, wenn wir in einer tiefen Beziehung sind. Und auch der Fußball macht viel mehr Spass, wenn man vorher über Gefühl geredet hat und über den Prozess in eine viel tiefere Freundschaft, Beziehung kommt, wo für mich, das ist so, wow, so können Freundschaften auch gelebt werden. So der Moment. Und das wünsche ich mir einfach auch für ganz viele Männer und Jungs auch.
Mega fest, Michi. Also ich finde auch, man muss nichts sein, man kann alles sein. Also du kannst mega gerne ein FCZ-Match schauen, mit deinen Freunden Fußball spielen und gleichzeitig kannst du über deine Traurigkeit reden und mit deinen Freunden deine Beziehung nochmal versuchen, tiefer zu pflegen. Also, wenn man an Männlichkeit schafft, heisst das nicht, man verbietet einander etwas, sondern man eröffnet sich viel mehr Möglichkeiten von Männlichkeit.
Mhm. Danke noch vielmals für das Teilen von eurer persönlichen Geschichte auch, oder ja, eurem Bild von Männlichkeiten. ist euch auch schon so gegangen, dass ihr dann wie über eure Gefühle geredet habt oder eben gerade über Scham oder Angst und da negativ darauf reagiert worden ist, im Sinne von jetzt zieh doch den Vibe nicht, aber jetzt schauen wir den Match oder was auch immer das man gerade machen ist. Komm, jetzt haben wir's lustig.
Mega fest. Also ich habe dann irgendwann auch aufgehört, darüber zu reden. Und wichtig, ich bin nicht nur der gewesen, der daran gescheitert ist, dass ich über meine Emotionen haben will reden und dann einen auf den Deckel bekommen habe oder einen Spruch bekommen habe oder nicht ernst genommen worden bin mit meiner Trauer, sondern ich bin voll auch der gewesen, wo einer von diesen Männern war. Ich habe dann die anderen auch abgewertet. Ich bin dann auch der gewesen, der den Spruch gebracht hat, weil ich habe nichts anderes gelernt. Ich bin männlich sozialisiert worden und ich habe mich nach dem Skript verhalten. Es hat sich für uns alle schlecht angefühlt. Ich eben mit vielen Freunden, die nach wie vor in meinem Leben sind, haben wir jetzt vieles besprochen und gemerkt, hey, wir hätten uns alle so fest gewünscht, dass einer von uns geschafft hätte, den Schritt zu machen, füreinander da zu sein und ein anderes Bild zu leben. Haben wir nicht geschafft. Wir haben in dem Innen uns ständig eigentlich die Emotionen verboten.
Ja. Also eher kontrolliert, wie sie wollen zu verstehen, oder? Also, wenn ich dir so richtig zulasse. Also, wenn dann noch Emotionen rauskommen, dann in den meisten Fällen Wut, oder? Mhm. Oder Freude natürlich. Habt ihr da eine Begründung dafür oder eine Erklärung, wieso bei Buben oft sozial anschlussfähiger ist, zum wütend zu sein, wie zum Traurigkeit oder Scham oder Überforderung zulassen?
Ja, also wir haben ja alle einen ähnlichen Jahrgang. Also zwischen uns ist ja kein Jahrzehnt. Und wenn
sind wir auch 95?
Nein, 96.
Ja, ich wollte auch sagen, ihr seid ja mega alt. Ich bin 92er, genau.
Also, wir sind alle ähnlich. Mhm. Und wenn wir zurückdenken an die Filme, wie wir geprägt worden sind, «Stirb langsam», Bruce Willis, oder was auch immer. Meine, da hat mir irgendjemand das Auto lackiert, er ist ja nicht in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, jetzt bin ich traurig, weil das ist mein Lieblingsauto gewesen, sondern dann hat er irgendwas für ein wutverzerrtes Gesicht gemacht und hat sich rächen, oder? Also von Kindesbeinen an wird uns eingeprägt, Wut ist die legitimierte Emotion.
Ja. Ist darum Forrest Gump auch so erfolgreich gewesen?
Das ist noch spannend. Spannend.
Ja. Da habe ich mich jetzt gerade gefragt.
Weil er hat ja mega gebrochen mit dem Bild.
Mit dem habe ich mitgebrüllt.
Ja.
Ich könnte gerade jetzt wieder anfangen.
Ja. Der Film ist ewig gegangen, irgendwie 3,5 Stunden. Und trotzdem würde ich sagen, da habe ich gefühlt sicher 10 Mal schon geschaut.
Stimmt.
Ja, stimmt. Das hat noch gut getan, den Film zu schauen. Stimmt.
Hey, und jetzt würde ich mega gerne auf eure Fachstelle zu sprechen kommen. Also ihr seid Co-Leitende von der Fachstelle Oh Boy. Fachstelle für schlechter reflektierte Arbeit mit Jungs und jungen Erwachsenen. Und ich habe es spannend gefunden, dass ihr im Vorgespräch gesagt habt, ja, aber die Fachstelle richtet sich ja nicht nur an klassische Adressatinnen von der sozialen Arbeit oder der Sozialpädagogik, sondern es geht ja oft auch um Fachpersonen und ihre Männlichkeitsbilder, wo man auch daran arbeiten muss. Wo ist der grösste Lernbedarf im Mann-Sein, wenn ich das so fragen kann? Oder hat sich ein Bild abzeichnet jetzt in den ersten Monaten, seit ihr die Fachstelle gegründet habt, was der Bedarf ist?
Ich würde gerne ein bisschen ausholen, weil der Michi und ich arbeiten als Co-Leiter jetzt zwar seit dem 1.2.26 für die Fachstelle Oh Boy. Wir arbeiten aber beide schon lange in der geschlechterreflektierten jungen Arbeit. Und die Entstehung von einem der Workshops, die wir bei der Fachstelle anbieten, nämlich der Workshop «Männlichkeit, wer ist das?», das war an der ZHW. Und zwar im Rahmen
Shoutout!
Shoutout ZHW! Und unsere damalige Professorin Miriam Eser hat mega begeistert darauf reagiert und hat uns mega unterstützt, wo ein guter Freund von mir, der mit mir studiert hat und auch zusammengearbeitet hat, und ich die Idee hatte, einen Workshop konzipieren für männliche Jugendliche.
Das ist ja deine Bachelorarbeit.
Genau, das ist unsere Bachelor. Mit dem Thomas, genau. Ja. Und wichtig dort, die Bachelorarbeit, die ist entstanden aus einer riesen Not aus der Praxis. Weil wir haben beide im Mannenbüro gearbeitet und ich habe in einer sozialpädagogischen Institution gearbeitet. Und da hat es einfach ständig Gewalt gegeben. Und zwar Gewalt, physische Gewalt, wo so die Spitze vom Eisberg ist. Ich rede jetzt gar nicht von der psychischen Gewalt, von den Abwertungen, von der sexualisierten Gewalt, die nicht ans Tageslicht kommt. Sondern so, dass die Polizei ständig auf dem Gelände gestanden ist. Und dann war so die Idee, hey, ja, gibt es eine Organisation, die da mit unseren Jungs arbeiten kann? Es sind ja immer Jungs. Und es hat es einfach nicht gegeben. Und so ist dann die Miriam Eser eben sehr begeistert mit mir und Thomas eingestiegen. Und dann haben wir unsere Projektarbeit gemacht und den Workshop dann auch konzipiert, evaluiert und als Angebot gehabt. Was dort, und jetzt komme ich wieder zurück zu deiner Frage, was uns relativ schnell klar geworden ist aus der Lektüre, also aus der Wissenschaft, wie aber auch aus der Praxis, ist, hey, wir arbeiten jetzt mit den Jugendlichen. Aber den grössten Hebel haben wir bei den Erwachsenen und bei den Fachpersonen. Weil was wir erlebt haben, ist, es wird einfach abgeschoben, das Thema Gewalt, das Thema Patriarchat auf die Jugendlichen. Sie werden problematisiert, sie werden vermännlicht. Und die Frage wird nicht gestellt, hey, in welcher Welt werden sie sozialisiert? Und zwar in der Welt, wo die Erwachsenen leben, wo die Erwachsenen die Jugendlichen sozialisieren. Und was uns auch noch mal viel mehr aufgefallen ist, wenn wir die Aufträge bekommen, von den Schulen, von den sozialpädagogischen Institutionen, also das heisst Sozialarbeitende bis Lehrpersonen bis Schulleitungen, die sind alle voll drin in diesem Spiel. Die sind voll Männlichkeit am Leben und das Patriarchat am Reproduzieren. Und so ist dann auch die Idee entstanden und das führt dann Michi und mich zusammen in unserer Co-Leitung, weil wir haben, glaube ich, parallel diese Idee gehabt, du kannst nachher vielleicht auch noch ausführen, hey, wir müssen im Fall den grössten Hebel ausnutzen. Und das sind die Erwachsenen und das sind die Fachpersonen. Deshalb bieten wir jetzt auch von der Fachstelle Oboi auch Weiterbildungen und auch ab dem Jahr 2027 auch Ausbildungen für Fachpersonen in geschlechterreflektierte Arbeit, wo wir aber schon auch nochmal, es gibt ähnliche Angebote, wo wir nochmal einen anderen Fokus haben wollen, und zwar intersektional. Das heisst, die Mehrschichtigkeit, Männlichkeit kannst du nie oder das Patriarchat eindimensional anschauen. Du musst es intersektional anschauen. Was hat es mit Mehrfachbetroffenheit, das systemische Rassismus, Ableismus und all die Ismen mitdenkt.
Hey, mega spannend. Und wann bist denn du ins Spiel gekommen, Michi?
Wir haben 2022 haben wir bin ich noch für die OK Zürich, Kinder- und Jugendförderung vom Kanton Zürich, bin ich bei der Stiftung Mercator, die haben so einen Gender-Rollen-Prozess gestartet, bin ich geschickt worden als Projektleiter noch dort. Die haben so verschiedene Salons gemacht mit Fachpersonen, die im Bereich Gender tätig sind, zum Projekt lancieren. Das war eine neue Methode von der Stiftung Mercator. Und ich war im Salon Queere Resilienz von jugendlichen Stärken und habe dann dort einen Abend verbracht mit diesen Fachleuten und habe immer wieder gehört, ja, die grösste Gefahr und die grösste Angst von queeren Jugendlichen kommt eigentlich von jungen Männern aus, dass das eigentlich das Problem ist für die Jugendlichen. Und ich habe dann gemerkt, so als selber hetero, cis, Mann, weisser Mann, auch die dementsprechende Sozialisation als Zimmermann, ich habe geschwungen, ich bin Pfadi gegangen, hey, ich muss mich um das kümmern. Dort komme ich raus, das verstehe ich und dort möchte ich eigentlich meine Energie reinstecken. Und wir konnten einen Salon eigentlich Oboi nennen und haben dann anfangs 2023 eigentlich angefangen mit dem Aufbau von Oboi. Das ist immer grösser geworden. Am Anfang war es eigentlich einfach als Drehscheibe und Know-how-Hub, denke ich, was auch heute noch ist. Aber,
ja, genau. Das sieht man auf der Webseite, oder?
Genau.
ohboy.ch. Dort kann man viel nachlesen und kommen viele Infos über, oder?
Genau.
Und ihr habt aber auch Workshops und was habt ihr noch? Oder kannst du mich zuerst mal durch so einen Workshop durchführen? Wie schaffen ihr dort mit den Jungs oder mit jungen Erwachsenen? Was geht in diesen Köpfen vor? Wie könnt ihr die Bilder von Männlichkeiten bearbeiten?
Ich kann dir sonst mal sagen, wir haben drei Workshops. Meine heisst Boys Care. Die Zielgruppe sind eher die jüngeren Jugendlichen. Wir haben gemerkt, wir müssen auch früh anfangen. Also wir müssen eigentlich nicht warten, bis die Jungs schon mit Social Media und Alpha-Influencer in Berührung kommen, müssen ein bisschen früher ansetzen. Also wir fangen bei 10 Uhr an und Boys Care ist ein Workshop-Zyklus. Es gab 4x 90 Minuten und hat sehr viele Körperübungen drin. Also wirklich auch lernen, sicher auch die kritische Auseinandersetzung mit sich als Bub, wie lebe ich das Bub sein, aber ganz fest auch zu trainieren. Wie kann ich Bub sein, ohne mir und anderen weh zu tun? Wie spüre ich meine Grenzen? Wie kann ich meine Grenzen nach außen kommunizieren, nach außen zeigen, bevor es zu Gewalt kommt? Das ist so der Workshop, den wir haben für die 10- bis 14-Jährigen.
Und dann haben wir aber auch noch Workshops für ältere Jugendliche oder junge Erwachsene und dann aber auch für Fachpersonen, oder nicht?
Genau. Vielleicht noch zum schnell von allen drei erzählen, mit Jugendlichen ab 12 bis 25 schaffen wir sehr fest über den Zugang, dass wir sie zuerst motivieren und aktivieren, dass sie überhaupt über sich, über ihre Emotionen und über ihre Männlichkeit können reden. Das heisst, unser Zugang ist am Anfang sehr stark darauf ausgelegt, dass sie Spass haben, dass sie uns kennenlernen, dass der Raum, in dem sie sich befinden, wie gesagt, der ist ja für sie sehr unsicher, wenn wir uns ein Männlichkeitsbild vor die Augen führen. Es sind alle in der Performance drin, alle müssen ihre Ranghöhe wieder schnell herstellen, wenn jetzt zwei neue Typen kommen und mit ihnen einen Workshop machen. Das heisst, sie sind in der völligen Absichtslosigkeit. Und über Spass und Beziehung versuchen wir mit ihnen einen so einen sicheren Raum versuchen gestalten. Und dann arbeiten wir so auch nach Teunert-Lutherbach. Das heisst, wir bewegen uns in einem Dreieck inne. Auf der einen Seite lernen wir sie kennenlernen. Wir müssen einfach ein bisschen die Funktionalität hinter ihrem Verhalten verstehen. Gleichzeitig tun wir sie begrenzen, indem wir einfach auch aufzeigen, hey, schon klar, du bist so sozialisiert worden, für das bist du nicht verantwortlich. Aber von jetzt an und für jede Grenzüberschreitung bist du verantwortlich. Und wir öffnen auch und dort liegt die Macht von ihrer Veränderung. Hey, du kannst im Fall auch eine neue Männlichkeit leben, indem du nicht Grenzen überschreitest, indem du nicht Gewalt anwendest, indem du Flinterpersonen nicht abwertest und gleichzeitig kommst du zu deinem Ziel. Gleichzeitig kann es dir gut gehen. Das heisst, wir arbeiten mit älteren Jugendlichen sehr interaktiv und lebensweltorientiert, aber schon auch kognitiver als jetzt mit den Jüngeren, die Michi beschrieben hat.
Ja, im Verstehen von Stärke anders definieren, oder?
Genau. Wir versuchen dann mit ihnen verlernen und neu lernen. Eben, der Michi hat es vorher mega gut gesagt, sie können mega gerne weiter in einen FCZ-Match. Gut shooten. Das ist mega cool. Macht Sport. Du kannst auch mega gerne ein Sixpack haben, voll, ins Fitness. Aber wann ist die Grenze, wo es problematisch wird? Und zwar dann, wenn du dich selber nicht mehr spürst und die anderen nicht spürst und Grenzen überschreitest. Und dann haben wir auch noch, wie wir vorher auch schon kurz darüber geredet haben, einen Workshop für Fachpersonen. Weil wir dort definitiv auch den grössten Hebel sind. Weil sie reproduzieren ja auch ständig. Und in dem
ist das Labor, wo ihr im Vorgespräch erwähnt
habt? Nein, das ist etwas anderes.
Labor ist auch für Fachpersonen, mega gut. Wir bieten 4 Labore im Jahr an, wo wir als Fachstelle internationale Fachpersonen zu uns holen, die uns alle zusammen, also auch mich und Michi, weiterbilden. Aber wir versuchen so das Thema Männlichkeit systemisch anzuschauen. Auch zum Beispiel eine Schule fragt uns an. Wir arbeiten auch hier mit unseren Partnerinnen zusammen, die Vendo Schweiz ist. Und profitieren da aktuell und die nächsten 3 Jahre von Bundesgeldern vom Eidgenössischen Büro für Gleichstellung, wo, wenn beide Workshops gebucht werden, das heisst für die männlichen Jugendlichen und für alle anderen Jugendlichen, der Bund einen Workshop übernimmt. Und was der Bund auch quer subventioniert, weil das endlich auf dem Paket ist, das Thema Fachpersonenarbeit. Wir gehen in die Schule an, arbeiten somit mit Jugendlichen und mit den Fachpersonen und versuchen so, das Ganze systemisch zu bearbeiten als Fachstelle.
Schulen oder auch sozialarbeiterische, sozialpädagogische Institutionen?
Einfach gesagt, alles, was mit Jugendlichen im Kontext Arbeit, pädagogische Arbeit zu tun hat. Also das heisst von Jugendarbeit bis sozialpädagogische Institutionen, bis heilpädagogische Schulen, bis MNA. Ich arbeite auch, aktuell leider bin ich der Einzige, aber wir sind da als neue Fachstelle sehr fest daran interessiert, Personen auch mit Fremdsprachenkompetenzen einzustellen. Wir bieten auch aktuell Workshops an auf Dari Farsi, also das heisst für minderjährige unbegleitete Jugendliche häufig auch, und auch mit Dolmetschenden auf andere Sprachen als auf Deutsch.
Und Mena, du hast noch vorhin gesagt, was, wenn ich mich richtig an deine Frage erinnere, was wollen die Fachpersonen, was haben sie für Erwartungen?
Ja, was ist der Bedarf, wo wir neu angetragen wird, genau, oder eure Fachstelle?
Genau, und ich glaube, Oboi hat die Workshops, wir haben die Labors, wo man Referentinnen einladen, wo man kann Wissen sich berieseln lassen kann. Wir haben einen Methodenkoffer auf Oboi, der ist noch nicht ganz so ausgereift, aber der sollte stetig wachsen. Also man kann Methoden beziehen bei uns. Und dort drinnen sehe ich aber ein bisschen Gefahr, dass man einfach das Gefühl hat, ah ja, ich gehe jetzt an ein Labor und nehme noch eine Methode von Oboi und dann mache ich geschlechterreflektierte Arbeit. Und oft habe ich das Gefühl, dass die persönliche Auseinandersetzung mit sich als Mann, mit Männlichkeiten, dass das einfach zu kurz kommt. Und ich glaube, dort müssen wir, das ist unsere Aufgabe, so einen Spagat zu finden zwischen, hey ja, wir bieten euch Hilfestellungen und gleichzeitig aber auch, dass wir einfordern, hey, schaut bei euch an. Wie du gesagt hast, wir als Gesellschaft haben das Patriarchat aufrecht. Wir können es auch ändern und wir brauchen unbedingt mehr Männer in der sozialen Arbeit, die aber auch dann als Rollenvorbilder gelten können bei den Jungs. Und das heisst nicht, ich ziehe jetzt einfach eine tolle Methode, sondern sich mit sich selber auseinandersetzen.
Wenn ich noch mal schnell etwas hinzufügen oder präzisieren darf, wir haben jetzt häufig von Männern geredet. Und wenn wir von Fachpersonen reden, meinen wir da auch alle Flinta-pädagogischen Personen, Sozialarbeitende etc. auch mit, weil nicht nur wir Männer reproduzieren das Patriarchat, die Männlichkeitsbilder, sondern natürlich wir alle als Gesellschaft, und da sind Flinta-Personen mit gemeint, und wir arbeiten dann mit den Fachpersonen, mit allen. Das noch als wichtige Ergänzung.
Und wenn wir jetzt alle zusammen an diesen Bildern arbeiten und wir 5 Jahre supersportlich, aber 5 Jahre weiter sind, eine Generation weiter sind. Wie sehen denn die Männlichkeitsbilder aus in eurem Wunschdenken?
Wow, es ist gerade ein bisschen schwierig, in der aktuellen Weltsituation sich so die nächsten 5 Jahre vorzustellen und dann auch ein positives Bild haben. Ich glaube, wir sehen gerade auch, wie auf der ganzen Weltbühne Männlichkeit gelebt wird. Also all die Kriege, die Herren Netanyahu, Trump, Putin, da wird jetzt gerade Krieg geführt. Und das ist das auch, was die Jugendlichen sehen. Und das ist auch das, gegen das, was der Michi und ich und viele Personen, die im Gleichstellungsbereich arbeiten, gegen das fast nicht ankommen, weil das so präsent ist.
Ja, es macht ohnmächtig schon fast. Oder?
Mega fest.
Also, du denkst, das sind die Schlagziele jeden Tag. Und es sind genau die Männer, wo das Bild prägen. Aber ich komme in ein Wunschdenken rein, weil gut, sonst hängen wir noch mal eine Podcastlänge da. Der Wunsch nach diesen Männlichkeitsbildern, wie sieht der aus?
Ich glaube, ich kann nur für mich reden. Und das beinhaltet eigentlich schon den Wunsch, dass jeder für sich seine Männlichkeit kann finden kann, die zu ihm passt. Und die Männlichkeit, wie niemandem wehtut und sich selber nicht wehtut. Ich glaube, das ist so mein Wunschdenken. Und bei mir wäre das eine Männlichkeit, dass ich irgendwie die Facetten von Männlichkeit, die ich bei mir als männlich lese, dass ich die kann beibehalten und kann erweitern mit Kompetenzen, wo ich noch nicht so geübt drin bin. Also nach wie vor meiner Partnerin meine Gefühle frühzeitig zu kommunizieren, bevor ich explodiere, bevor ich halt einfach alles angestellt habe und es dann in einem «So, jetzt müssen wir reden». Dass ich ein guter Vater kann sein, der fürsorglich ist, wo meine Beziehung zu den Kindern nicht am Fußballplatz endet,
ja,
sondern es geht weiter,
ja, sehr
in Gefühl hineingeht.
Genau, sehr klassisch in dem Wort Fürsorge, oder? Wo oft ja die Mütter die sind, die die Sorge tragen über ihre Kinder, und die Männer sagen, kommt schon gut.
Mhm. Ja. Vielleicht dort noch, Caring Masculinity ist ein Konzept, wo man sagt, so, dem hegemonialen Männlichkeitsbild könnte die Gegenwehr bieten. Und das ist auch für uns, wo Oboi extrem zentral, dass wir Und das nehmen auch wir uns vor, wenn wir in die Klasse reingehen. Oder oft stellen sie ja uns und haben das Gefühl, so, jetzt kommen mal da der Kambis und der Michi und die zeigen mal den Jungs, wie man richtig machen kann. Dass wir uns gar nicht in die Tät reindrücken lassen, sondern fürsorglich in die Klasse reingehen. Und ich glaube, die fürsorgliche Männlichkeit, dort habe ich ganz viel Hoffnung drin.
Findet man das auch bei euch auf der Webseite?
Der Begriff Caring Masculinity, ich glaube, der fehlt noch. Danke mir noch.
Oh yes.
Ja. Unbedingt.
Kann man du noch etwas sagen? Und dann würde ich sagen, schließen wir langsam ab.
Ja, du hast gefragt, was mein Wunsch wäre. Wir haben im Jahr 2025 Rekordzahlen von Femizid. Also der Backlash, der ist brutal für alle betroffenen Personen, für Flinta-Personen. Und mein Wunsch wäre, dass wir die Zahlen stoppen. Und die Zahlen können wir stoppen, wenn die Politik endlich handeln tut. Wenn endlich genug Platz gibt für Flinta-Personen, wenn sie schutzbedürftig sind. Wenn endlich das Geld in die Hand genommen wird, die Gerichte weitergebildet werden, die Richter, Richterinnen, die in diesem Bereich arbeiten, wo es häusliche Gewalt gibt, wo es geschlechtsspezifische Gewalt gibt, unsere Staatsanwältinnen weiterbildet, unsere Sozialarbeiterinnen, unsere Lehrpersonen, Hochschulen, das in die Hand nehmen. Hey, wir müssen an diesem Thema arbeiten. Das wäre mein Wunsch auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite schließe ich mich da mega fest an Michi auch an. Ich wünsche es nicht nur den Flinta-Personen, dass sie weniger Gewalt erleben durch Männer, sondern ich wünsche es uns Männern auch, dass wir nicht in diesen engen Mustern weiterleben müssen. Dass wir anfangen können, viel breiter das denken, dass wir so sein können, wie wir möchten sein. Dass wir auch brüllen können, dass wir auch traurig sein können und gleichzeitig all die anderen Sachen, die Männlichkeit mit sich auch bringt, Aktivitäten, Sport, dass wir alles leben können, was wir wollen.
Ich danke euch vielmals. Für mich war es sehr, sehr ein lehrreicher und spannender Podcast mit euch. Ich wünsche eurer Fachstelle viel Erfolg, aber ich glaube, die läuft wie ein gut geölter Zug. viele gute weitere Angebote und danke euch vielmals für euer Engagement.
Danke vielmals, Menno und ZHW, für die Einladung und auch für, dass wir unsere Fachstelle oben euch haben heute dürfen vorstellen.
Danke euch.
Bis zum nächsten Mal, liebe HörerInnen. Wenn Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, dann ist das jetzt Ihre Chance. Und ich freue mich natürlich immer mega auf einen Kommentar, auf einen Hinweis, auf eine Frage oder auf vielleicht ein weiteres Thema von Ihnen an kommunikation.sozialearbeit@zhw.ch oder direkt auf der Podcast-Plattform im Kommentarfeld. Bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag.